die Temperaturen steigen wieder und ihr wollt jetzt vielleicht statt fünfmal die Woche nur noch dreimal die Woche ins Kino gehen. Und dazu braucht es dann natürlich einen Podcast, der einen informiert, welche Filme sich überhaupt lohnen. Und zum Glück gibt es den allergeilsten, den unterhaltsamsten, den charmantesten Filmpodcast der Welt, nämlich Projektor, der Filmpodcast mit Dominik und Thomas. Thomas, wie geht es dir?
Moin. Großer Irrglaube, dass es im Sommer im Kino scheiße ist.
Direkt mit einer harten Meinung reingestartet.
Guck mal, du sitzt in einem abgefuckten Keller.
Ja.
Im Dunkeln.
Ja.
Wo nicht einmal im ganzen Jahr Sonne reinkommt. Weißt du, wie geil kühl es in diesem Saal ist?
Das stimmt.
Deswegen Kinos werben auch gerne damit.
Bist du ein kleiner Sommerhater?
Ein bisschen.
Nee,
ich finde es aber, man sollte nicht unterschätzen, dass der Kinosaal sehr gut ist, um sich abzukühlen.
Das stimmt. Also ein Kinofilm im Hochsommer, so um 16 Uhr, ist ja perfekt.
Ja, ist perfekt einfach. Du gehst erst da,
Du gehst da erst
gehst du in den Film,
so raus so.
Dann gehst du in den Film.
Und dann werden die Würstchen auf den Grill gepackt.
hat schon
Kalli Dominik, was ist eigentlich gestern passiert? Wir wurden einfach angesprochen.
Jo.
Aber nicht, weil wir den Podcast haben.
Lass uns aufrollen, das Ding. Wir haben gestern Party gemacht, der Thomas und ich.
Der Dominik verlässt uns.
Ja, er verlässt uns.
Oder wie manche anderen Leute in dieser Branche sagen, er lässt uns im Stich.
Also, ja genau, ich hatte gestern meinen Abschiedsabend, weil ich jetzt über die Sommersaison gar nicht im Kino arbeiten werde. Ich mache den Podcast natürlich trotzdem, habe ich clever eingefädelt, schnell einen Podcast gestartet, dass ich jetzt trotzdem quasi noch mich ins Kino sneaken darf. Das ist halt einfach gut. Auf jeden Fall hatte ich gestern einen kleinen Abschiedsabend. Wir sind allen trinken gegangen. Ich habe meine geilen alkoholfreien Cocktails bestellt und hat mir der Barkeeper irgendwann einfach einen alkoholhaltigen gebracht, der Wicht. Man wollte mich.
Und dann ist Dominik komplett abgedreht und hat
genau, völlig ausgerastet.
Ja, also
du Penner!
Der wurde so langsam grün und richtig stark und hat dann alle da zusammengeschlagen.
Nee, das war lustig. Ich habe einen Schluck probiert und war so: Moment mal, das schmeckt gar nicht alkoholfrei.
Wait a minute!
Dann habe ich gesagt: Wait a minute! Dann kam der Barkeeper, der andere, und war so und hat den, glaube ich, dahinter noch ziemlich zusammengeschissen. Das fand ich natürlich nicht schön. Und danach war ich aber echt so ein bisschen paranoid. Danach habe ich so gedacht: so, ich bin jetzt dicht, so weißt du, von einem Schluck Alkohol. Muss dazu sagen, ich trinke seit über 2 Jahren nichts mehr und ich frage mich tatsächlich manchmal,
Wie viel es da noch braucht.
Genau, ob es jetzt halt einen Schluck Sekt bräuchte, um mich komplett aus dem Leben zu schallern. Egal, das war das Szenario. Das heißt, viele von uns, wir saßen da so mit, keine Ahnung, 8 Leuten vom Kinoteam in einer Kneipe in Freiburg. Und plötzlich kommt ein Typ rein, guckt uns ein bisschen länger an, guckt vor allem den Ältesten von uns eine Weile an.
Den Dorfältesten.
Den Dorfältesten, nichts für ungut, mein Lieber. Und schreit dann plötzlich durch den Raum, ey, ihr seid doch Harmonie. Und wir so, was? Ja, ihr seid doch von der Harmonie vom Kino. Und ich glaube, weil einer von uns halt in beiden Kinos arbeitet, hat er ihn vor allem erkannt. Und weil der gerne die Sneak anmoderiert. Und dann stand er bei uns und dann war der so glücklich. Und dann haben wir ihn so verarscht, weil er stand direkt neben dir, Thomas, und hat so mit dir gelabert. Und Andrea und ich waren die ganze Zeit so, der weiß gar nicht, dass er gerade mit einem Star redet. Und
so.
Dann hat
er es aber gecheckt. Er folgt uns ja so.
Und dann hat er plötzlich über Letterboxd geredet.
Ja, er kannte uns einfach, aber er folgt uns sogar auf Letterboxd und alles.
Ja.
Aber er hat noch nie davon gehört. Das heißt.
Aber jetzt hört er doch gerade bestimmt zu, oder?
Jetzt hört er zu, weil
Daniel,
jetzt.
Aber jetzt. David? Daniel.
Daniel, glaube ich.
Daniel, was geht?
Der mit dem Kurias Ultras Eulenbild auf Letterboxd hat
genau.
Das noch gesagt.
Jetzt wisst ihr es alle da draußen. Folgt bitte alle,
Daniel
auf Letterboxd mit dieser Eule auf dem Profilbild.
Mit der Eule.
Ja.
Ich finde, dass es sehr lustig war, weil er wollte dann genau wissen, warum Dominik eine 100er-Skala hat für seine Bewertung.
Ja.
Und dann haben wir halt noch so ein bisschen geschnackt, so ja, was seine 4 Favorites bei Letterboxd sind und so. Es war ganz lustig, aber irgendwie war es auch relativ lang.
Ja, also, Daniel, du hast auch den Moment dann so ein bisschen verpasst, wieder zu gehen, ne?
Du hast sozusagen den Exit Point, also du wurdest dann schon fast in die Gruppe aufgenommen.
Und also. Thomas war schon wie so ein richtig, der war schon, wie nennt man das, so ein abgezockter Star, du hast dann irgendwann angefangen, wieder einfach mit mir zu reden, weißt du, also unser Gespräch weiterzuführen.
Ja, also ich bin ja auch nicht deswegen da gewesen, aber ist auch in Ordnung. Aber mir ging es halt ein bisschen zu lang, weil
Thomas,
das Problem
ist, so ein Promi.
Es hatte dann einfach, also der war easy 10, 15 Minuten da, sage ich.
Ja, klar.
Und nach 5 Minuten war die Schnittmenge, über die wir uns jetzt unterhalten könnten, weg.
Wieso? Oder 4 Favorites, meine Bewertungsskala,
die allein schon 10 Minuten gedauert. Ja, okay, haben wir 10 Minuten geredet. Ja. Aber danach, die restlichen 5 Minuten waren halt, ja.
Aber weil ihr da draußen wisst ja, die Filmfans, die reden ja nicht gern, ne?
Ja.
Also wenn jemand nicht gern schwallt, dann sind es die Filmnerds, ne? Da wird ganz wenig gejämmt.
Ich habe noch nie jemanden über Film reden hören, ehrlich gesagt. Die sind alle immer so, Kubrick und so.
Aber Daniel, schön dich kennenzulernen. Hoffentlich hörst du ab jetzt auch immer brav zu.
Ja, sehr cool.
Freuen uns auf deine 100er-Skala bei Letterboxd. Denn ich kann jetzt für euch das kurz aufrollen. Wir haben dann nämlich, ich habe Daniel perfekt erklärt, dass wenn du lauter so 7er-Filme hast, und ich glaube auf einer Skala von 1 bis 10 würde ich schon jetzt auch behaupten, wenn du eine gute Intuition für Filme hast, dann ist 7 deine meistvergebene Zahl. Weil es halt einfach ein guter Film ist, aber nicht so arschegeil. Eine 7 gibst du ja richtig schnell. Und dann meinte ich eben zu ihm so, und jetzt stell dir vor, du guckst nach, er hat das Beispiel sogar gebracht, du guckst nach 4 Jahren mal wieder in deine Liste und denkst so, oh, ich will irgendeinen Film mal wieder gucken. Und jetzt hast du da deine 107er. Und dann weißt du ja überhaupt nicht mehr, wer von diesen 7ern war jetzt aber so geiler Scheiß und wer war eher so, ja okay, dem habe ich gerade so noch eine 7 gegeben. Und da kommt ja meine 100er-Skala ins Spiel, weil ich trenne zwischen einer 66, die ja quasi aufgerundet eine 7 ist, und einer 74, die abgerundet eine 7 ist. Sie haben einen meilenweiter Unterschied. So, kurzes Plädoyer für meine 100er-Skala. Ja,
ich check das.
Du checkst das.
Aber checkst du seine Top 4? Müssen wir mal kurz...
Genau, er hat gesagt Star Wars
and New Hope. Star Wars and New Hope, das heißt der erste.
Dann hat er gesagt von Tarantino, Kill Bill und
Pulp Fiction, oder?
Pulp Fiction.
Und dann noch Mulholland Drive.
Mulholland Drive. Das ist schon das ist eine krasse Top 4. Ich weiß, ich versuche...
Ich würde niemals vom gleichen Regisseur zwei Filme nehmen, glaube ich. Aber das ist, glaube ich, irgendwie so mein Ding.
Ich habe aber auch drüber nachgedacht bei meinen...
also mich würde das persönlich stören, wenn vor allem die mittleren Kill Bill und Pulp Fiction wären. Ich würde es dann anders anordnen.
Ja.
Nee, aber ich der auch, erste, man muss nicht zwei Star Wars 4, sehen. Also New Hope, Wild Guest, würde ich mal sagen.
Ja.
Es sah jetzt halt auch nicht so aus, als hätte den damals 77 im Kino gesehen.
Nee.
Weil ich kann, also das ist nochmal ein Unterschied, ja. Aber ich finde doch so eine gute Auswahl. Tarantino, ja, ist halt schon stark. Er hat ja auch gemeint, sein Lieblingsregisseur, dann kann man schon sagen, packen wir da oben rein.
Ja, aber zwei reinpacken. Bei mir war es ja auch so mit Nolan und Anderson, dass ich auch überlegt habe, ob ich Interstellar und Inception
in meinem Ich habe Anderson nicht mehr drin bei mir gerade. Ja. Aber die müssen sich auch wandeln.
Ja, es muss ja auch hin und her gehen.
Bei mir ist es jetzt, glaube ich, gerade After Sun, Lion, The Batman und
ja, was ist dein
vierter? Das ist ein Schwarz-Weiß-Bild auf jeden Fall. Ja, ich habe nur Schwarz-Weiß-Bilder drin.
Stimmt, du bist so bist ein bisschen extra, ne?
Alter, Falter.
Unterhalt die Leute mal und nicht so nach.
Ich habe ehrlich gesagt, was würde ich denn da oben jetzt noch reinpacken? Machen wir es doch einfach mal so rum.
Genau, sag doch mal, was jetzt gerade Sache wäre.
Also Paddington ist auf jeden Fall nicht da oben drin.
Hast du vielleicht sogar Paddington 2? Nee,
Daniel muss auf jeden Fall Paddington schauen. Der hat da gestern ein bisschen...
Ach stimmt, da hat er gehatet, ne?
Das
ist so langweilig und bla bla bla. Ja. Das ist natürlich absoluter Quatsch. Also, stimmt, da müssen wir nochmal ran, Daniel. Also Paddington hier irgendwie so unter Tisch, das würde ja niemandem passieren, Paddington zu unterschätzen. Wie kann das denn sein?
Und, was sind die Top 4, Dominik?
Ich sag's dir, was deine Top 4 sind. Wo ist er, der Thomas? Da haben wir ihn.
Bin ich dumm gerade?
Deine Top 4 sind Aftersun, La N, The Batman und... Perfect Days.
Ah ja, klar, Perfect Days.
Ja. Damn it.
Scheiße, Mann. Sorry, Wimp.
Schwierig.
Ja, ist gut. In Ordnung.
Genug gelabert. Thomas, du hast dir Sinners angeguckt, du geiler Typ.
Sinners.
Und ich würde sagen...
Mit weichem S, Sinners.
Sinners, genau. Meine Mitbewohnerin macht das immer. Die kann kein stimmhaftes Sinners von einem stimmlosen S unterscheiden. Ich würde sagen, wir gehen heute in Sinners und vielleicht habe ich danach mit meinem Partner noch Sex. Und dann versuche ich sie immer zu fragen, was ist, wenn ihr 6-mal Sex hattet an einem Abend und dann checkt sie, was ich meine.
Ah ja, 36. Ja.
Oder? 36.
36, oder?
Thomas hat Sinners gesehen und deswegen können wir jetzt natürlich nochmal einen Deep Dive machen und wir haben vorhin kurz besprochen, wir würden sagen, wir machen jetzt tatsächlich eine Spoilerwarnung, weil wir haben Bock, ein bisschen reinzugehen und wir wissen auch, dass viele von euch, die uns treu begleiten, den Film jetzt auch schon gesehen haben. Deswegen, wenn ihr Sinners noch nicht geguckt habt, hört euch die Review von mir letzte Woche an, weil da habe ich nicht gespoilert. Könnt euch nochmal ein bisschen Hunger, verstehst du, Thomas? Hunger check, holen check. Oder Durst nach diesem Film. Und genau, dann skippt ihr jetzt einfach dieses Kapitel. Ihr könnt einfach in Spotify unten in den Shownotes auf das nächste Kapitel gehen, über das wir dann gleich sprechen. Und dann macht ihr jetzt einen großen Bogen um unser Spoilergelaber. Und für alle, die Sinners gesehen haben, jetzt geht's los. Thomas, hau raus.
Also erstmal, ich fand den richtig gut. Ich weiß nicht, was hast du dem eigentlich gegeben?
4,5. Satte 4,5.
Ich habe dem 4 gegeben. Bei mir hat sich aber entschieden zwischen 4,5 und 4.
Moment, ich sag dir natürlich auch gleich, was auf meine 100er-Skala
geht. Aber hätte ich es jetzt nicht gewusst, was passiert. Also ich wusste ja, dass es um Vampire geht.
Ja.
Dann hätte es mich, glaube ich, noch mehr geholt. Also wir waren mit ein paar Leuten dort und es war wirklich, ein paar waren richtig richtig abgeholt. Ich weiß auch nicht, wann ich es geblickt hätte. Es gibt ja diese Szene, wo er das erste Mal bei diesem Haus ankommt.
Ja.
Und da springt er so ins Bild rein und seine Haut brennt so.
Ja.
Und das ist ja schon ein sehr iconic Vampir-Ding, würde ich sagen.
Super iconische
Vampir-Ding, ja. Und dann auch diese ganze, also ich finde es auch sehr schön, dass sie da so ein klassisches Vampirbild genommen haben, ne? Also in der Sonne brennen, Weihwasser, Stahl, Knoblauch und du musst eingeladen werden, um in ein Haus zu kommen.
Das fand ich so geil, Mann.
Das finde ich sehr schön, dass sie da so eine klassische Sache genommen haben, weil das natürlich auch nochmal deutlich diese Schwelle zeigt. Ja. Also nein, ihr dürft nicht in unsere Kultur eintreten auch.
Ja.
Und das fand ich nochmal, also ich habe dann ein bisschen drüber nachgedacht, wie geil diese Wahl ist, einen Vampir, also die Vampire zu nehmen.
Ja.
Und dann hast du dieser Typ, der einfach das Einzige, was er will, ist das Kulturgut, was diese Black Community dort hat in den Südstaaten, einfach nehmen. Die wollen diesen Blues haben.
Ja.
Und es geht eigentlich darum, den zu nehmen.
Ja.
Und sozusagen alles anzueignen, was die haben.
Ja, und sie dafür zurückzulassen.
Ja, pure Ausbeutung eigentlich.
Ja, genau. Es ist schon eine arschgeile Metapher. Ich meine, kann ja niemand, es ist ja reine Interpretationssache, kannst das Ding ja auch ganz anders sehen, aber für mich war es auch das jetzt irgendwie der logischste Zugang so. Und dann dachte ich mir so, wie fucking clever Ryan Coogler, Alter, das ist einfach so stark.
Vor allem, wie er es auch einführt, also ja, die Weißen haben halt einfach kein Rhythmusgefühl.
Ja.
Und das am Anfang erzählt doch der Typ, dass sie dann die Leute auch so ein bisschen verarscht haben. Dass sie den Rhythmus teilweise geändert haben und dann sind die nicht mehr mitgekommen.
Ja.
Und das ist halt geil, weil das nachher dann nochmal so aufgegriffen wird, dass du halt, dass es darum geht, ja, dieser Raub einfach.
Ja.
Und halt, wie gut sie das abbilden, dass in der Zeit halt diese Gesetze da galten, dass du wirklich so Communities hattest und dann die frei waren und dann gab es halt so Gruppen, die vom Ku Klux Klan oder whatever, die halt wirklich wie so ein Monster wahrgenommen wurden. Also du hast irgendwie deine Community mit, keine Ahnung, was sind das, 50 oder 100 Leute in deinem Dorf da und es gab halt wirklich so diesen, es war wie so ein Schrecken, dass der Ku Klux Klan halt kommt und dein Dorf abfackelt und alle umbringt. Ja. Weißt du, du hast so wie so eine typische Monstergeschichte schon fast, dass halt irgendwas so dein Dorf heimsucht, aber es sind halt einfach fucking Rassisten.
Ja.
Und das muss ich wirklich sagen, ich finde die Entscheidung am Ende auch sehr geil, einfach so einen Tarantino-Move zu machen und zu sagen, ja okay, hol die Guns und knall die alle noch ab.
Ja,
so.
Das also, fand ich auch so
wo
stark.
Er dann da so, wie er da so sagt, ich habe noch was zu erledigen, er klappt so diesen Koffer auf und da sind so diese zwei Weltkriegswaffen drin oder was und 15 Granaten und er legt sich da so hin und knallt diese Hurensöhne einfach durch. Ja. Und das ist so geil.
Ja.
Also, und vor allem dieser eine Typ, der dieses Oberhaupt von dem Ku Klux Klan da spielt, von diesem von dieser Section. Wie einen besseren Rassisten hätte man nicht casten können, Alter.
Ja,
der hat den so gut verkörpert.
Ja, wirklich.
Wie sie dann da am Ende liegen und er so, ja, hast du mal eine Zigarette? So, das ist so krank. Und dann wird's ein bisschen weird am Ende noch, muss ich sagen. Also dieser Move dann, dass er dann mit dem Baby noch da, dass er dann seine...
Ja, aber das fand ich mega geil.
Ja, ich fand's auch so cool, geil,
dass das so sein letzter Moment ist.
Ich fand's ein bisschen komisch inszeniert, meiner Meinung nach.
Echt? Das fand ich toll.
Ja, und dann Post-Credit-Scene war das mit den...
In der Bar?
In der Bar. Und dann die letzte Post-Credit-Scene war, wo der Junge nochmal saß und
ein bisschen gesungen hat. Toll.
Ja.
Die Post-Credit-Scene 1, überragend.
Das in der Bar
einfach
ist mega.
Einfach nur überragend. Ja, mega geil.
Vor allem auch, dass sie sich dann trotzdem daran halten, weil sie zusammenhalten.
Ja.
Das ist ja auch nochmal eine Message. Du hast, okay, wir sind jetzt Vampire, aber ich habe ihm mein Wort gegeben, dass ich dich nicht umbringe.
Ja.
Und ich will einfach nur nochmal von dir dieses Ding hören. Und da sieht man ja, die wurden zwar irgendwie übernommen, und sind jetzt eigentlich auf der anderen Seite, aber das Irdische ist trotzdem das Wichtige, weil er kann halt immer noch spielen. Ne? Was für mich nur ein bisschen enttäuschend war, dass sie ihn eingeführt haben als Preacher Boy.
Ja.
Und als sie dann die ganze Zeit gesagt haben, ja, also du musst vielleicht kein Musiker sein, sei einfach das, was dein Vater war, du wirst wahrscheinlich ein guter Preacher.
Ja.
Oder vielleicht Kirchenmusiker. Pack the guns, als sie gesagt haben, wir brauchen Weihwasser, mach's. Er ist der Sohn vom Priester, zack, mach ein bisschen geweihtes Wasser und raus. Weißt du, was ich meine?
Ja, ja, ja.
Und da gab es dann so ein paar Situationen, so, ja, jetzt kommen sie gleich zu 100 Scharen rein und die eine Frau hat einen Molotow.
Ja.
Und den wirft sie richtig schlecht und so. Das war schon geil. Da war auch ein bisschen viel Shaky Cam am Ende da involviert, wo sie da so fighten.
Das war ja schon auch geil.
Das war geil, ja.
Ich muss sagen, mich hat's unfassbar berührt, der Film. Also weißt du, das ist eigentlich so das, worüber ich eigentlich am liebsten reden will, dass der Film krass anzuschauen ist und ja auch eben dann in dieser Story so abdriftet und alle sprechen jetzt darüber, findet man es geil, findet man es nicht geil, die Action ist stark, es ist einfach ein krasses, so eine krasse Bildgewalt, aber wie mich dieser Film einfach nur ergriffen hat, auf eine Art, die du nicht erklären kannst und die ich auch nicht erklären will, da hatten wir schon letzte Woche oder vor 2 Wochen drüber geredet, will ich ja vor allem jetzt halt auch als White Dude überhaupt nicht zu viel reingehen. Aber das ist ja genau der Punkt. Also ich gucke mir etwas an über eine Kultur, die nicht meine ist, über eine Kultur, die so viel Diskriminierung erfahren hat und so viel, also dieser Film ja so viel Ausdruck davon, was man ihr nehmen wollte und bla bla bla. Und dann sitzt du halt einfach als jetzt in meinem Fall wirklich privilegierter weißer Dude, Filmfan im Kino. Und es ist nicht nur das, dass ich sage, okay, dieser Film ist halt einfach arschgeil gemacht, so alles ist nice, Schauspiel ist nice, Regie ist nice, Kamera fett, sondern dass ich aus irgendeinem Grund von Anfang bis Ende hat er mich so emotional gehuckt.
Ja, ich finde das auch ein bisschen
unglaublich.
Als hätte man 2 Filme gesehen.
Ja.
Weil diese Trennung vom ersten zum zweiten Part ist schon krass.
Das stimmt, ja.
Und finde ich auf eine gute Weise eigentlich.
Und ich muss auch noch sagen,
die Musik ist verrückt. Alter, wenn Ludwig Göransson dafür nicht eine fucking Oscar-Nominierung kriegt, was hat der mit dem Banjo gemacht? Der hat das einfach gefickt?
Ja. Das ist absolut lächerlich. Ich meine, die können wir über die eine Szene reden. Die
Time Travel.
Boah, Back to the alter Schwede.
Vor allem da ist auch die Cinematography so geil gewesen. Wie sie so mitgeht durch, dann geht es in die verschiedenen Räume von dieser Bahn rein. Diese Bahn war auch so geil. Es war so geil. Man hatte so Bock, da zu sein irgendwie. Ja. Weißt du, so dieses, ja, hier wird ein bisschen gespielt, da kochen die irgendwie was Geiles und da wird dieses Zeug ausgeschenkt und alle so sehr, sehr cool drauf.
Also ich würde sagen, im Bereich surreales, fast schon so Musical-Style-Kino, wenn man diesen Moment so interpretieren würde, war das die beste Filmszene des Jahres, Punkt.
Ja, ich finde, das
also ist eine der besten Filmszene. Also weiß nicht, was das toppen soll.
Ja, das ist wirklich
hat auch
krass.
Einer aus unserer Community hat es in seiner Review auch geschrieben, dass er meine diese eine Szene, und du weißt genau, dass er die meint, die geht dir nicht mehr aus dem Kopf.
Die ist wirklich krass, vor allem, ich finde es geil gemacht, wie dann die Kamera hochschwenkt, durch das brennende Dach durch, dann kurz die Sterne hat, dann runterschwenkt und dann ist die Scheune abgebrannt und man sieht die immer noch in den Wänden von außen, wie sie tanzen.
Ja.
Und dann kommt der Übergang, genau dann kommt der Übergang, wo du am Höhepunkt von diesem ganzen Ding bist, wo du sagst, boah, Alter, diese fucking Musik, die in dieser Kultur verankert ist, geht raus und dann schauen die Vampire drauf.
Ja.
Und dann ist dieses, genau das wollen wir haben.
Ja.
Und das ist so schlau inszeniert. Und ich glaube, das entgeht manchen Leuten.
Das ist ultra krass.
Also manchen Leuten entgeht, wie tiefgründig das ist. Ryan Coogler macht da nicht irgendwas.
Ja.
Ryan Coogler hat auch bei Black Panther keinen Superheldenfilm gemacht, sage ich. Es ist einfach, er nutzt einfach nur.
Weißt du? Und das freut mich so für Ryan Coogler, weil ich denke, der zementiert sich da gerade rein in den Olymp.
Ja, ich hoffe, dass der auf jeden Fall dafür was kriegt. Die Release-Time ist ein bisschen weird.
Die Release-Time ist sehr unglücklich.
Aber ich glaube trotzdem, dass der im Kopf bleibt.
Ja, ich werd den pushen bis zum geht nicht mehr, ich sag's dir. Also wenn dann die Award-Season kommt im Winter,
also
und dann sind die alle so, was war das nochmal?
Also ich würde sagen, jetzt so schauspielerisch vielleicht der Junge. Ich finde, Michael B. Jordan spielt jetzt nicht so ultra krass, ist schon in Ordnung.
Ist halt wie immer einfach gut.
Ja, ist halt eine normale Michael B. Jordan-Performance, aber ist jetzt nichts, wo ich sagen würde, es gibt einen Award.
Nee.
Weil dafür ist auch nicht tief genug.
Ja.
Der Junge spielt, finde ich, gut. Also der Preacher Boy.
Ja.
Und, aber musiktechnisch und Sounddesign.
Ja. Das ist halt auch liebevoll gemacht, weil Ludwig Göransson war ja auch Produzent bei dem Film.
Ja.
Und ich habe ein Interview gesehen, wie ernst sie das genommen haben, weil Ryan Coogler auch wusste, dass diese Musik so ein ikonischer Teil dieses Films wird.
Ja.
Und dann haben sie ja wirklich entschieden, okay, Ludwig Göransson und seine Frau.
Seine Frau hat, glaube ich, Music Production gemacht.
Genau, die werden beide auch Producer. Und zwar auch aus dem simplen Grund, Ludwig Göransson hat gesagt, er will auch einfach dabei sein, also die ganze Zeit. Also es ist nicht so eine Art von Film, wo du als Score, Musician, Composer sagst, ja gut, die schicken dann halt den Film rüber quasi oder ich bin halt mit dem Director im Austausch und dann mache ich Mucke, sondern er meinte so, nein, ich will die ganze Zeit dabei sein, ich will sehen, was hier abgeht.
Check, finde ich cool.
Und die Mucke machen, das ist so
und stark. Man muss auch sagen, Ludwig Göransson hat verdammt viel Ahnung, vor allem auch von Black Music, weil der hat ja Donald Glover, der hat alle Donald Glover Alben produziert, glaube ich alle, oder Childish Gambino halt.
Ja.
Und der ist so drin in dieser Music Production von verschiedenen Musikrichtungen. Also der ist auch schon ein bisschen älter und das ist irgendwie voll untergegangen. Es ist nicht hier so, ich habe mal Mandalorian gemacht und Dune.
Ja.
Nee, Dune war da gar nicht. Nee. Mandalorian und Oppenheimer. Sondern es ist vielmehr diese, also er hat Ahnung.
Ja.
Und er hat richtig Ahnung, auch vom Producen. Und das finde ich mega geil. Ich fand es auch richtig schön, dass er Producer von dem Film war.
Ja.
Dass er da so, und dass sowas auch gefördert wird. Weil ich glaube, der war auch nicht so teuer, ehrlich gesagt, der Film.
Ich glaube auch nicht. Ich glaube, das ist recht durchschnittlich dafür.
Klar, Kostüm war crazy. Alter. Es gab ein, zwei Szenen, wo ich mir gedacht habe, okay, da hättet ihr das auf CGI verzichten können. Um jetzt mal auch ein bisschen Kritik. Also diese Zugszene, das ist... Weißt du, wo der Zug einfährt?
Ja, ja. Dafür finde ich die eine Szene, wo, die hat mir auch so die Chills gegeben, wo Mary dann rausgeht, um mit den Weißen zu reden und dann ja letztendlich auch geturnt wird, was dann ja 5 Minuten später rauskommt. Also sie geht ja. Dann singen sie hier, wie heißt das Lied? Das hat mich auch so berührt, wie sie da hockt und dann singen diese drei creepy.
Ah, ja, ja, das ist.
Mann, wie heißt das? Go Lassie, bla, bla, ja. Bla. Und dann geht sie ja weg und dann kommt dieser übelst geile Move, wie er so plötzlich in die Luft steigt.
Ja, ja. Boah, ja, das finde ich cool, aber das ist auch für mich nicht so dieses krasse CGI. Also das ist ein cooler Move, außerdem sehr dunkel da, ne, kann man es gut machen, aber die Szene fand ich krass.
Oh.
Und da haben sie auch gespielt, weil man wusste schon so, die sind schon so am Sabbern und die sind schon so dabei.
Ja.
Und dann merkst du, okay, sie schafft's aber raus und hält ihnen die Waffe hin und sie jetzt, oh Gott sei Dank hat sie sich aus der Situation befreit, läuft weg und dann kommt der Move, das ist so fucking clean und wir brauchen einfach mehr wieder so Vampir- und Werwolf-Scheiß irgendwie.
Das ist so geil.
Auf eine gute Weise.
Ja. Ein Kumpel von mir ist Musiker und er liebt Vampirfilme.
Ja,
und dann hat er mir auch auf Instagram geschrieben, oder uns auf Instagram geschrieben, so als der Film rauskam, er war so, das ist dein Film. So, ich bin Vampir-Fan, ich mache Musik. Und dazu wollte ich noch kurz sagen, weil wir jetzt ja auch auf die Musik zu sprechen gekommen sind, als Musiker hat es mich auch einfach fucking berührt. Also ich glaube, das ist auch nochmal was anderes. Also für jeden Mensch, der sich halt irgendwie mit dieser Kunst...
Oder ich kann es nicht verstehen, ich kann es nachvollziehen.
Wer sich damit identifiziert und jeder, der halt mal irgendwie aktiv Musik auch gemacht hat oder komponiert hat oder gejammt hat, irgendeine Art von Improvisation, irgendeine Art von kreativem Moment, sag ich mal. Und das in diesem Film zu sehen, wie schön subtil das eingearbeitet wird. Ich meine, es geht ja nie aktiv so krass jetzt um Musik, außer dass Preacher Boy halt fucking gut Gitarre spielt und singt. Aber diese Momente... Oh, und dann eben, bevor ja die große Szene kommt, die wir jetzt gelobt haben, da geht's ja schon los. Also als er dann erstmal 2 Minuten nur singt und spielt.
Ja, und als auch Slim, oder wie ist es, Slim? Erstmal noch ein bisschen.
Jo.
Ja, ist auch brutal starker Charakter. Ja,
ganz,
bisschen
ganz
viel Comic Relief, aber ist auch in Ordnung, es passt zu dem Charakter.
Ja.
Und ich wollte eine Sache noch sagen, welche Szene ich auch sehr stark fand, ist da, wo sie am Ende da im Wasser stehen, mit den ganzen Vampiren, und er knallt ihm die Gitarre in den Nacken.
Ja.
Und das Silber auf der Gitarre drauf,
hängt
ihm hier so drin und es brennt so weg.
Ja.
Und da war ich so, boah, geil.
Einfach geil.
Ja, einfach schöne Sachen. Also es ist halt auch einfach cool so. Und dann auch wie der Film anfängt, Alter, er kommt in die Kirche rein und es gibt diese Jumpscares-Shots so mit so Backlash. Hast du das?
Ja.
Kannst du
noch erinnern? Ja.
Alter.
Ich
dachte so, ich so.
Das war mega stark.
Mega stark, ja. Auch wie er da so reinkommt und er zitiert noch diese Menschenfischer-Szene aus der Bibel so und so, what the fuck, Alter.
Ja. Ja. Ich muss schon sagen, es hatte auch echt in vielen Momenten, hatte das sowas von einem Tarantino-Film mit mehr emotionalem Tiefgang.
Ja.
Weil Tarantino-Filme sind, was sie sind, so kann man richtig geil finden, kann man überbewertet finden.
Genauso viel Talk auch.
Also genauso viel, viel Talk. Und bei Tarantino-Filmen vermisst man ja aber dann doch manchmal, oder da streitet man sich dann halt drüber, dass es jetzt einem ja dann doch nicht so krass ein emotionales Grounding gibt, sondern es ist halt einfach mehr so ein bisschen random, oft so ein Nostalgia-Effekt und dann ist es halt geil und witzig und irgendwie smart. Aber bei diesem Film dachte ich eigentlich, da habe ich das Beste aus dieser Tarantino-ish World, halt, ne, dieser Style, aber dann mit so einem krassen, metaphorischen, symbolischen, kulturellen Tiefgang, dass ich eigentlich sagen muss, das ist der bessere Tarantino-Film.
So. Ja, stimmt. Ich würde mal gerne wissen, was wäre, wenn Tarantino so ein Fantasy-Ding machen würde.
Ja.
Oder irgendwie sowas.
Das wäre schon auch arschgeil.
Ja.
Aber der wird es halt, glaube ich, wieder mehr overkillen.
Aber ja, kann schon sein.
Ja.
Ich glaube, aber Tarantino ist ja auch großer Horrorfan. Ich kann mir schon vorstellen, dass er da schon auch mal eine Idee hat. Aber vielleicht hat das auch einfach nicht, vielleicht ist auch einfach nicht sein Ding.
Ja.
Kann ich auch sein.
Okay. Gut. Wollen wir weitergehen?
Wollen wir weiter.
Also auf jeden Fall hier nochmal für die, gut, das war jetzt ja sowieso nur für die, die es eh schon gesehen haben, aber Sinners, meiner Meinung nach, ganz, ganz großes Brett. Und ich weiß schon, dass wir hier im Dezember sitzen werden und vielleicht ein bisschen jammern werden, dass zu viele Leute den nicht mehr auf dem Schirm haben wegen seines unglücklichen Startdatums. Aber für uns ist ja schön, weil jetzt ist ja eigentlich eher so ein bisschen saure Gurkenzeit. Und ist ja geil, wenn du dann so ein Brett
kriegst. Saure Gurken? Ich habe vor 2 Tagen saure Gurken gemacht, Dominik.
Ich habe gesehen, du hast es ganz stolz fotografiert.
Ja.
Ja, mit deinem neuen öligen Brett jetzt
auch. Nee, das war dann noch nicht da.
Ja?
Jetzt ist es da.
Thomas ist so hart im Kitchen Game.
Das ist so schön 6 Zentimeter dick. Ist das. Das ist ein Block, einfach nur, aus Stirnholz.
Mal kurz völlig off topic. Ich finde es auch geil, dass, glaube ich, heute die erste Projektfolge ist, in der wir so mit ultra kurzen.
Jo, ich habe vorher auch nachgedacht. Als ich aus dem Haus bin, wollte ich sagen, gutes Intro eigentlich. Es ist die erste, der Sommer ist da. Wir sind in kurzer Hose.
Ich habe die kürzeste Hose an, die man nur anhaben kann,
um immer keinen Thirst Trap einzubauen. Nee, ich sag, es gibt noch was.
Gibt es noch kürzere?
Ja. Also wir haben eigentlich gesagt, dass du komplett nackt sein sollst, aber nur eine Latzhose anhast.
Ah ja, stimmt. Das war auch die
Idee. Gehört, das fühlt sich dann sehr einschnürend an.
Einschnürend.
Ja. Okay.
Nun lass uns weitermachen. Wir machen jetzt noch ein bisschen Filmphilosophie. Wir kommen zu einem anderen Film, den wir zusammen gesehen haben, vorgestern. Und ich würde gerne einsteigen, Thomas, mit einer Frage an dich. Und so, also ganz filmbewertungstechnisch allgemein. Wie wichtig schätzt du es für deine emotionale Bewertung eines Films ein, dass dieser Film schön ist? Schön im wirklich ästhetischen Sinne. Und bist du der Meinung, dass wenn ein Film technisch und szenisch wunderschön ist, super ästhetisch gefilmt, reicht es dann quasi? Also ist das ein hohes Gut, was man erreichen möchte? Ist es, anders gefragt, ist die Schönheit eines Films, die perfekte Kamerainszenierung, die Ästhetik, die Symmetrie, whatever, die Kostüme, das alles zusammenpasst, ist das der heilige Gral des Filmemachens oder nicht?
Also für mich ist die Symbiose aus beidem eigentlich der perfekte Film, sagen wir mal. Also wenn du eine perfekte Inszenierung hast, eine perfekte Kameratechnik, technisch, what the fuck, eine perfekte Cinematografie, sagen wir einfach, und Ästhetik und so weiter und eine gute Story mit guten Charakteren, dann ist es der perfekte Film.
Okay.
Aber bei mir gehört beides dazu.
Aber inwieweit trägt die Schönheit eine
Menge? Die Schönheit des Films trägt bei mir viel.
Ja.
Ich würde sagen, wenn die Story komplett scheiße ist, das zieht natürlich immer runter, ne? Mhm. Dann bewertet man meistens auch anders. Aber wenn der Film gut aussieht, dann hat er immer noch die Chance, eine 6 zu erreichen, würde ich sagen.
Wie ist es, wenn die Story arschegeil und interessant ist, aber der Edit dich so ein bisschen rauswirft?
Das ist schwierig. Kennst du da ein Beispiel? Das ist richtig schwierig. Also
das passiert mir jetzt überlegt, auch bei so älteren Filmen zum Beispiel, wo ich denke, okay, der Style ist jetzt irgendwie so ein bisschen outdated, so frühe 2000er Filme. Und du denkst, oh, die Story ist so nice, auch vielleicht auch eher so bei so smarteren, charmanten Komödiensachen und du denkst dir, boah, aber so der Edit oder der Filmstil, der wirft mich richtig raus.
Ja, es gibt manchmal so plaine Sachen, wo es noch ein bisschen so, ich würde sagen, Die Welle, 2006, glaube ich.
Ja.
Der hat eine sehr gute Story,
ja,
aber der ist scheiße inszeniert.
Das stimmt.
Und das ist, also nicht inszeniert vom Drehbuch umgesetzt, sondern halt in Szene gesetzt, kameramäßig.
Schlechte Bildsprache.
Schlechte Bildsprache. Auch ein komischer Filter, der ist so sehr blau.
Ja, ja.
Ein bisschen so die Twilight-Era haben die
da. Super Beispiel, ja.
Ich weiß nicht, wie ich da gerade drauf gekommen bin, aber das ist so dieser Vibe irgendwie. Und ich finde, dass es Filme gibt, die sind einfach nur schön und die brauchen dann auch nicht viel Story.
Ja.
Also wenn man jetzt irgendwie mal so einen Perfect Days nimmt, da ist schon die Cinematografie, würde ich sagen, im Vordergrund.
Aber bei Perfect Days ist es ja auch nicht unbedingt die Cinematografie, das ist schon ein hartes Wort.
Ja.
Sondern was Perfect Days so schön macht, ist ja schon, das ist ja eben genau diese Symbiose, du kannst es ja gar nicht mehr trennen zwischen.
Genau, da ist die Symbiose.
Da geht es einher, also er als Charakter, die Story und alles ist an sich schön.
Gut konzipiert, ja.
Ja.
Ich finde es schwierig. Ich würde sagen, also wie gesagt, wenn die Story, sagen wir mal, wirklich richtig schlecht wäre und die Inszenierung wäre super, Bildsprache, alles super, dann würde ich sagen, wäre es für mich wäre noch eine 6 von 10 drin. Aber es hat auch immer ein bisschen was damit zu tun, wie viel Anteil die Story dann hat.
Klar. Es ist in dem Sinne ja auch spannend, weil ich ja ein riesiger Wes Anderson-Fan bin. Und bei Wes Anderson-Filmen muss man ja auch ehrlich sagen, wenn diese Stories ein anderer Regisseur oder eine Regisseurin verfilmen würde, dann wäre, also wenn du jemandem die Synopsis von einem Wes Anderson-Film erklärst, dann haut es ja niemanden vom Hocker.
Ja,
Anderson. Aber es ist halt sein Style, der dann diese Filme iconic macht.
Anderson bringt doch die Komik nicht durch die Sachen, die die Leute sagen, sondern durch die Kameraführung und durch die Kadrage und wie die Leute die Leute im Bild stehen und so weiter. Also das ist ja das Schwierige bei ihm. Also die komischen Momente bei Anderson werden nicht durch den Dialog erzeugt eigentlich.
Ja, stimmt. Das ist dann nochmal eine andere Art von schön. Aber heute sprechen wir jetzt noch über einen Film, der wirklich, sag ich mal, so in purer Definition einfach schön ist. Also wir haben es hier mit Shots zu tun, die sind einfach wie Gemälde. Das Licht ist perfekt. Alles ist wunderschön. Die Kostüme sind immer on point. Die Charaktere immer genauso hingestellt, wie man es jetzt braucht. Und dass das Licht perfekt auf die Wange fällt. Alles ist einfach der Wahnsinn. Und die Symmetrie ist immer da. Und die Shots, wenn der Wind das Laken vor dem Fenster zum Wellen bringt und dann fährt die Kamera raus und da steht die wunderschöne Frau und hinter ihr ein perfekt hingestelltes Ruderboot im goldenen Schnitt des Ozeans. Es ist wirklich unfassbar, wie schön dieser Film ist. Aber vielleicht habe ich ja schon mit meiner philosophischen Frage etwas gespoilert, wie mich dieser Film zurückgelassen hat. Aber fangen wir erstmal von vorne an. Wir haben Parthenope geguckt. Parthenope ist der neue Film und jetzt lass mich nicht hängen, Thomas, wie heißt der Regisseur nochmal?
Paolo Sorrentino.
So, dankeschön. Paolo Sorrentino ist auch berühmt dafür, dass er
schöne Filme macht. Den Film La Grande Bellezza. Mhm.
Und schöne Filme darüber, dass in irgendwelchen italienischen Mikrokosmen reiche Menschen scheiß Dinge machen eigentlich. Das ist eigentlich so sein Style. Also auch immer mit einer ordentlichen Portion Sozialkritik, aber auch immer auf eine Art, wo du sagst, okay, es ist halt schön beobachtend und man wird jetzt auch nicht komplett befriedigt darin, dass man jetzt denkt, oh, am Ende hast du deine Eat-the-Rich-Haltung rausgenommen und ist super. So ist es halt auch nicht. Und jetzt macht er mit Parthenope eigentlich zum ersten Mal einen Film, wo erstens der Hauptcharakter weiblich ist und diese Schönheit eben jetzt natürlich auch noch sehr auf einen Mensch bezogen wird und in dem Fall natürlich auch noch auf eine wunderschöne junge Frau. Und es wird so ein bisschen... Ja, also hat dann schon auch einfach so ein bisschen Biografie-Touch, weil wir über mehrere Epochen quasi durch ihr Leben gehen.
Ja, auch mit Zeitangaben sogar. Ja.
Genau, mit Zeitangabe und immer so ein sinnvoller Sprung und jetzt, da ist sie gerade Teenager und jetzt geht sie an die Uni und jetzt passiert nochmal das. Also so sehr sie ins Zentrum gerückt und es geht ebenfalls so ein bisschen, in diesem Film geht es um Neapel als Stadt.
Sie ist auch die Stadtgöttin von Neapel, genau, also Parthenope ist die Stadtgöttin Neapels.
Und dann geht's ganz viel darum, was ist Neapel für eine Stadt, was macht diese Stadt mit den Menschen, wie sind da so die...
Die Personifizierung der Stadt ist, genau, glaube ich, so ein bisschen so ein Ding.
Ja, da geht's ganz viel dann auch metaphorisch drum. Und ansonsten geht's bei ihr viel darum, dass sie eine wunderschöne Person ist. Und da kommen wir gleich drauf zu sprechen, weil da bin ich manchmal halt auch einfach ein bisschen rausgeflogen. Um diese Gefahr, die so eine Schönheit hat, weil sie ja eben was mit den anderen macht. Es gibt einen schönen Dialog mit Gary Oldmans Charakter, wo er sagt, your beauty is disrupting. Ja. Or do you know how disrupting your beauty is for other people?
Wo sie sich dann umguckt.
Genau, und sie guckt sich so um, wie die alle, Leute so, genau, ja, alle glotzen sie an wie so eine Prominente. Und
da geht es auch so um so Beauty Privilege.
Genau, es geht um ganz viel Pretty Privilege. Oder aber
Pretty
auch,
Privilege, ist ja, sorry. Ja.
Aber auch auf eine ganz weirde Art manchmal. Und letztendlich dann aber auch darum, dass sie hohe Ambition hat, philosophisch, akademisch, in ihrem Fall anthropologisch aktiv zu werden. Und sie geht an die Uni und hat dann auch eine sehr interessante Dynamik mit ihrem Professor. Und ja, ist jetzt kein Hammer-Spoiler, glaube ich, dass es auch früher oder später darum geht, dass sie eben da auch eine große Karriere einschlagen will, kann, soll.
Und ja, sie ist sehr gebildet auf jeden Fall.
Sie ist sehr gebildet und sie will auch sich immer weiterbilden und hat dann großen Ehrgeiz.
Genau, und das ist irgendwie so ein bisschen, im Film wird oft erzählt, dass das ja irgendwie so gegen ihre Natur als schöne Frau spielt. Mhm. Also ja, sie sollte ja lieber dann irgendwie Schauspiel machen oder sie sollte irgendwie einfach nur an der Seite eines Reichen sitzen.
Ja, sie müsste ja eine Muse sein.
Genau, und das ist ja das Interessante, dass man da vielleicht nicht von ausgeht. Ja. Weil oft irgendwie, das ist so ein Ding, ne, dass Klugheit und Schönheit irgendwie manchmal gesellschaftlich nicht so zusammen,
ja,
also angenommen wird, dass es passt.
By the way, ich wollte noch kurz anführen, ich habe eigentlich vorgehabt, mir noch die Analyse von Wolfgang M. Schmidt anzuschauen, also die Filmanalyse, die ja sehr oft mit überraschenden Bewertungen aufwartet. Und Wolfgang M. Schmidt hat anscheinend gesagt, dass es irgendwie...
Steht zumindest im Titel.
Dass es der beste Film des Jahres für ihn ist und so und dass er total hooked ist. Und ich habe es mir noch nicht angeguckt.
Ich habe es mir auch noch nicht angeguckt.
Bin sehr gespannt, was der da erzählt. Ja. Aber gehen wir wieder zurück rein, weil ich glaube... Hier kommt eigentlich schon mein erster Punkt für das, was du gerade gesagt hast, mit, es wird dieses Thema aufgemacht mit, ja, Schönheit versus Ehrgeiz nach Intellekt, Pretty Privilege, was soll sie tun, was muss sie tun? Das ist natürlich alles eingebettet, muss man natürlich sagen, dass sie wird 1950 geboren, also wir reden natürlich auch noch von einer anderen Zeit, also als sie dann jung erwachsen ist, sind halt gerade die 70er, 80er.
Vor allem in Neapel eine sehr schwierige Zeit auch.
Genau, also das muss man natürlich alles jetzt noch mit einbauen. Ist jetzt nicht einfach nur eine moderne Story und dann wird man sich denken, warum ist das so weird. Aber für mich ist, um jetzt gleich mal vielleicht mit dem großen Problem des Films anzufangen, der Film möchte wahnsinnig philosophisch sein, oder Philosophie ist ein Riesenthema und Anthropologie ist ein Riesenthema. Und für mich macht er ganz oft Themen auf oder Dialoge und irgendwelches Dahergesülze, wo ich mir immer denke, ja, das ist jetzt halt einfach irgendwie ein Thema, wo ich mir denke, wenn das jetzt bei mir so bei einem lockeren Abend aufkäme mit Freunden, wäre das nicht das Thema, wo wir lange dran hängen bleiben.
Ja, das verstehe ich.
Wo ich so sage, das ist doch jetzt nichts Neues.
Das hat mich auch gestört, dass jeder Charakter, den sie kennenlernt, ob männlich oder weiblich, hat als allererstes immer einen Monolog gehabt über sich selbst. Ist das dir aufgefallen?
Nee, ist mir nicht aufgefallen.
Die haben immer erst von sich erzählt und ihre Philosophie erzählt. Mhm. Irgendwie die Castingfrau.
Stimmt.
Der Typ im Untergrund, der Reiche.
Der Professor eigentlich.
Der Professor, auch. Die Diva.
Ja.
Der Schriftsteller. Alle haben ihre Philosophie von Schönheit und meistens auch von Neapel dargestellt. Ja. Und teilweise war das ein bisschen auch verdreht. Da wurde dann auch inszenatorisch einfach gezeigt, dass sich manche Sachen real anders sind, als sie vielleicht scheinen. Aber oft wurdest du rausgelassen aus dem Bildausschnitt mit der Kamera. Irgendwie kommt ein Blitzlicht, die Kamera fährt rum und ist niemand da oder so, irgendwie sowas. Und ich glaube, dass es anthropologisch einfach ist, dass sie halt viele Leute da kennenlernt und es da ja schon darum geht, dass sie da einfach dabei ist. Also man denkt sich immer so, warum bist du da gerade dabei, Patinopil? Warum bist du dabei?
Ja.
Und der Name ist, glaube ich, wichtig, weil du als Göttin oder Schutzgöttin, was auch immer, Patronin, ich weiß gar nicht, wie man das beschreibt.
Ja, schon.
Ja, von Neapel giltst. Und Neapel ja schon als so eine Stadt gilt, die wunderschön ist. Und man hat, also von außen, du hast irgendwie das mit den Bergen, es wird auch immer wieder so inszeniert, wie schön diese Stadt eigentlich ist und wie gut die liegt. Und auch sehr privilegiert sind natürlich immer die schönen Balkone raus aufs Meer. Aber wie verkorkst die Stadt halt ist.
Ja.
Und ich glaube, das ist das, warum der Name sich dann mit ihr beißt sozusagen. Ja. Weil alle erwarten, du bist ja Partinope, du bist außen schön, aber innen bist du nichts sozusagen.
Ja, ja.
Und dann dreht sich das bei ihr aber, weil sie halt einfach schön ist, aber vor allem gebildet und ambitioniert.
Und dann wird ja auch gerade später viel damit gespielt, dass sie ja vielleicht raus will aus der Stadt. Oder sie trifft ja auch eine andere Person, die ja dann eben ein sehr großes Ding draus macht, dass Neapel voll für einen Arsch ist und ihr geht's besser jetzt, wo sie im Norden ist, und das ist ja auch so ein Riesending mit Norditalien. Da sind wir natürlich jetzt auch gerade bei einem ganz wichtigen Punkt. Ich glaube, um diesen Film jetzt so richtig genießen zu können und dass der dich so total abholt und du sagst, boah, das war der Wahnsinn, musst du dich auch mit vielen Sachen erstmal auskennen.
Und du musst Italienisch können, glaube ich.
Genau.
Also ich glaube, dass bei der Übersetzung noch viel verloren geht.
Es macht viel mehr Sinn, wenn du dich richtig auskennst mit so italienischer Kultur. Es macht Sinn, wenn du diese ganzen Prozesse verstehst, mit wie ist es zwischen Süditalien und Norditalien. Es macht Sinn, wenn du ein bisschen Ahnung von Neapel hast, mit dieser ganzen Metaphorik, dass sie Partenope ist.
Die haben ja auch mega viele metaphorische Sachen.
Also genau.
Neapel hat ja auch diese Narren mit diesen weißen Mützen und diesen Chilis um den Hals. Oder, weißt du, die haben so mega viel metaphorische Sachen, die irgendwie für die Stadt stehen. Es kann sein, dass man da alles in dem Film irgendwie auch hatte.
Ja. Und ich muss sagen, das ist für mich der starke Teil des Films. Also ich finde diese ganze Symbolik mit, okay, es geht jetzt irgendwie um Neapel, und ich mag dieses Ding von, man projiziert das System einer Stadt auf eine menschliche Person. Charaktere. Ja. Ist total clever.
Das haben die ja, das ist schon eindeutig gemacht.
Ja, und das ist geil. Und dann sage ich mir so, okay, das ist wunderbar. Und dann kann ich jetzt sagen, ich habe einen Film darüber gesehen. Dann ist er aber natürlich bei mir, was ist der dann? Dann ist halt eine gute 7 oder eine 8, weil am Ende war es ein Film über eine Stadt, mit der ich eigentlich nichts zu tun habe, und darüber, dass die Menschen sind wie die Stadt, bla 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 bla. Und dann ist es ja auch wieder, dann muss ich ja schon nochmal das Fazit ziehen, dass es für mich ein Snobby-Film ist. Also das ist ein Film, aus dem ja dann Leute total begeistert rausgehen. Also wer sind die Leute, die begeistert aus dem Film rausgehen? Das sind sehr wohlhabende, unnütz kulturell gebildete Professorenmenschen, also muss man, finde ich, schon auch mal irgendwie so ein bisschen dagegenhalten.
Da muss man halt komplett drin sein.
Genau. Ja. Und ich meine, wenn ein Film das braucht, dann sage ich halt immer, schwierig. Und ich meine, wenn du jetzt zum Beispiel, was natürlich ein total weirder Vergleich ist, aber schlagen wir nochmal kurz den Bogen zurück zu Sinners, wo ich ja vorhin gesagt habe, in diesem Film, das ist ja das Nonplusultra, weil in Sinners geht es um eine Kultur, die ich überhaupt nicht verstehen kann und nicht darf, also weil es total, ja, du
bist halt rangeführt.
Weil es total übergriffig wäre, so. Ja. Ich kann mich nicht reinversetzen, wie es ist, schwarz zu sein. So. Und würde ich nie tun. Und bei Sinners fühle ich mich aber viel mehr abgeholt und viel mehr so, ja, das ist ein Film für alle Leute, so, den können alle gucken und alle geil finden und jeder kriegt ein Gefühl dafür, was da jetzt Sache ist. Und dann guckst du dir einen Film an, über eine total krasse Schickeria und lauter Rich People und alle sind beautiful in fucking Neapel, die da die ganze Zeit über Philosophie sprechen und du denkst halt so, ja, Leute,
ja, und
schön
vor
und
allem,
gut, aber ich bin halt raus, so, wenn ich hier nicht selber irgendwie Professor für italienische Blablabla-Historie bin.
Vor allem, ich find's dann auch wirklich schade, dass man, also es gibt, es ist vielleicht, weiß ich nicht, nee, ist eigentlich nichts, was in dem Film kann man auch wenig verraten, würde ich sagen.
Ja.
Also sie lernt irgendwann jemanden kennen, der sich scheinbar in der italienischen Mafia oder so befindet oder in so einer familiären kriminellen Strukturen. Und dann gibt es irgendwie eine Szene, wo sie durch die Straße laufen und er sie so, die ganzen Leute so begrüßt und sie ihn so annehmen. Und dann wendet sich das und dann sieht man so das erste Mal und das einzige Mal für 25 Sekunden die Armut, die in den Straßen herrscht, dass die in offenen Läden wohnen, Kinder, richtig viele Kinder und Familien da. Warum nicht das?
Ja.
Ich frage mich immer, zeig doch das, was das Geilste ist, zeig es doch von unten und zeig es nicht von oben. Ja. Ja, okay, du wurdest in dem Wasser vor deiner Villa geboren und heißt Partenope, weil dich ein reicher Immobilienmann so genannt hat.
Ja.
Ja, finde ich dann schade. Ich bin, glaube ich, mehr der andere Dog-Dude.
Ja.
Also, ich muss immer wieder den Bogen zu La End schlagen, vor allem jetzt, wenn man 30 Jahre Jubiläum hat von La End, da werden wir noch drüber sprechen. Der kommt auch bei uns ins Kino.
Ja. Und könnte dir da jetzt jemand erzählen, dass du es ja nur nicht gecheckt hast, weil es ja eigentlich auch voll die Sozialkritik an der reichen Bubble ist. Und dann sag ich halt, ja, ich kann mir keiner erzählen. Gesagt, weil das macht der Film dann halt einfach nicht konsequent genug und das muss ich mir dann doch nicht anhören lassen von irgendeinem super privilegierten Mensch, dass da ja voll der doppelte Boden drin steckt. Natürlich steckt er irgendwo drin.
Ja.
Und natürlich, wenn du Ahnung hast von Neapel und von Süditalien, Norditalien, von italienischer Geschichte, von der Kultur, von diesem ganzen philosophischen Konzept mit Schönheit und Anthropologie und bla bla bla. Wenn du das alles weißt, von mir aus kannst du dann diesem Film abgewinnen, dass der voll die krassen Schichten aufmacht. Aber wenn du diesen Film einfach nur als normal gebildeter Mensch unserer Bubble irgendwie da ins Kino gehst, dann ist halt einfach so, yo, ich gucke mir jetzt 2 Stunden an, wie wunderschönste Menschen ihre großen Probleme durchleben, nämlich, dass sie irgendwie halt, keine Ahnung, was ist überhaupt das Problem?
Ja, okay, ich verstehe schon, dass sie hat schon Probleme, also sie wird ja schon dann auch so gedrückt, sie hat dann den Konflikt mit ihren Eltern durch ein Ereignis und so. Ich finde, sie ist noch der Charakter, den man irgendwie, wo man sich wenigstens noch ein bisschen festhalten kann. Aber ja.
Aber das ist halt das Ding, was du gerade angeteased hast. Am Ende interessiert es mich halt einfach nicht so wirklich. Also weißt du, wenn eine Person so super privilegiert ist, das zeig's doch von unten und nicht von oben. Weil ich bin doch raus. Also wenn du einen Film
Diese Geschichte mit diesem Mafia-Dude, was da passiert ist in dieser Bar.
Ja, uff.
Das ist uff, aber das hätte mich viel mehr interessiert.
Ja, genau.
Diese Strukturen waren richtig geil.
Ja.
Weil das ist weird gewesen. Auf eine gute Weise weird, wie die Leute da sitzen und so.
Oder halt, du machst viel mehr dieses Drama mit an der Uni. Das ist ja okay. Du machst einen Film über eine schöne junge Frau, die ganze Zeit unterschätzt wird, aber an der Uni halt was Großes erreichen will. Ist ja okay. So ist so ein guter Plot, kann man machen. Und dann können die ja auch von mir aus die ganze Zeit drüber philosophieren. Oh, sie ist ja so schön und sie ist die Göttin der Stadt. Aber sie wird jetzt halt auch die krasseste Anthropologin und fickt euch alle. So. Aber dieses die ganze Zeit dazwischen, immer einen auf Philosophie machen und immer, und eigentlich geht es aber doch hier allen irgendwie zu gut. Und die Probleme, die sie haben, sind meistens hausgemacht. Und ja, okay, mein Hauptcharakter ist dann halt eine bildhübsche Frau, die unterschätzt wird, aber das wird dann auch nicht zur Hauptsache gemacht. Also ich kann mich auch nicht so richtig reinfühlen, weil das habe ich übrigens in meiner Review geschrieben.
Ich habe noch gar keine geschrieben.
Ich lese mal den Satz vor. Und immer wenn man denkt, jetzt findet der Film seine große Pointe, biegt er schon wieder woanders hin ab. So. Also das hat mich auch so gestört. Du dachtest immer, okay, jetzt sind wir ja an einem Punkt, wie bei der Mafia-Geschichte oder wie bei der Uni-Geschichte, wo ich dachte, okay, jetzt geht ihr da rein. Ja. Und jetzt kommen wir wirklich zum Punkt. Und immer dann noch eine Ecke und noch einen Bogen geschlagen. Da kommt das mit dem Kardinale-Thema. Wie random ist das denn jetzt alles? Dann musst du plötzlich dann musst du auch noch Theologe sein, um das alles zu verstehen.
Das Kardinal-Ding war verrückt.
Komplett verrückt.
Das war verrückt. Eine Sache muss ich sehr loben. Es gibt einen Song, und zwar Eragia Tutto Previsto, der in dem Film läuft. Kranker Banger, wirklich verrückt.
Kranker Banger.
So ein Piano-Intro und dann fängt er so langsam an zu singen. Und der läuft in einer bestimmten Szene, wo 3 Leute tanzen. und die Kamera sich 100-mal gefühlt um die rumdreht. Und dann merkst du das so One-Take-mäßig, weil die Kamera dann auch mitgeht am Ende, wenn sie rauslaufen. Die Szene ist verrückt gewesen und die war richtig gut. Also da war ich wirklich so, holy shit, Credits.
Ja.
So, wann ist es? Nach 35 Minuten oder so, 40, wenn überhaupt, Credits. Weg. Genau. Zack, bumm, Panik-Dummi.
Genau. Bevor ich zu den lobenden Worten komme, noch eine große Kritik, ein Klassiker, ihr habt vielleicht schon, ihr wartet schon drauf, der Film ist zu lang.
Also 2 Stunden
17. Hat sich derbe gezogen, vor allem wenn wir ja gerade besprochen haben, dass zu oft ein neues Fass aufgemacht wird, was einen nicht schockiert. Dann der zweite große Punkt, den ich ja jetzt schon umrissen habe, ist, dass die ganzen pseudophilosophischen Dinge, oder ich sage ja jetzt schon wertend pseudophilosophisch, halt einfach Sachen sind, wo ich, also es waren, okay, es gab so 1, 2, 3 Dialoge, wo ich dann wirklich, da hast du mich glaube ich auch gehört, wie ich wirklich schmunzeln musste, weil das fucking gut ausgedrückt war. Also es gibt 3, 4 Sätze in dem Film, die hitten richtig.
Ja, ich finde vor allem Gary Oldmans Charakter ist crazy.
Genau, und da kommt, wird irgendwas über ein philosophisches Thema gesagt, wo ich mir dachte, das, also besser kannst du es nicht
ausdrücken. Aber du musst auch sagen, wenn man halt 100 philosophische Takes macht, muss halt auch 1, 2 gute dabei sein.
Genau, so war das nämlich. Und ansonsten ist es ganz oft so, yo, das kann, also das ist ein Gespräch, das kann ich irgendwann auch mal mit meinem 10-jährigen Kind haben. Also meine Güte, also das ist dann, und das gefällt mir nicht. Es ist so ein selbstgefälliges, prätentiöses, oh, Philosophie und oh, und alles, alles ist so schön und alles. Und jetzt stellen wir hier aber wichtige Fragen, während sie da gerade in ihrem Bikini auf dem Balkon steht. Ich bin so, lasst es doch sein. Und jetzt noch von mir aus zum Lob, weil ich habe ihm am Ende übrigens immer noch 3 Sterne gegeben. Die kommen ja auch nicht von ungefähr. So schlagen wir den Bogen zur Anfangsdiskussion. Der Film ist halt ultra ästhetisch perfekt inszeniert. Und natürlich muss man dem Credit geben. Also Licht, ja, Kamera, ja,
das ist super.
Inszenierung, es ist alles großartig.
Ja, Regiearbeit ist auch so, ich finde das Schauspiel gut.
Ja, alles geil.
Und man muss einfach sagen, Gary Oldman ist einfach ein verdammt guter Schauspieler.
Ja.
Ich brauche den mehr. Ich brauche den einfach.
Ja,
weil
der ist richtig gut.
Der ist tatsächlich einfach geil.
Aber ich glaube, Gary Oldman hat das Projekt einfach nur angenommen, da ist er ein paar Wochen richtig geil in Neapel chillen
kann. In einem Fettsuit.
Der hat ja da seine 3 Szenen, die er machen muss. Für den ist es ja nix, der macht es dir ja kurz mit dem linken kleinen Finger.
Oh, das ist aber, ich mag den sehr.
Ja.
Ich finde Gary Oldman super. Ich finde auch sonst, also der restliche Cast war wirklich stark.
Ja, also das ist ja der Witz. Ich meine, das ist ja die ganzen Abteilungen. Du hast Kamera geil, Licht geil, Musik geil, Schauspiel geil, Regie damit auch geil.
Ja.
Und dann kommt aber das riesengroße Aber, und das ist für mich, es war für mich einfach unbefriedigend, weil ich mir dachte, das will ich am Ende halt einfach nicht so sehen, und ich denke mir, wer braucht das jetzt? Also ich krieg da schon, du merkst, ich krieg da ja so ein bisschen so einen politischen.
Ja, ich check schon.
Ich fahre hier einen politischen, weil ich mir denke, es ist einfach so ein Snobby-Film. Das ist so, das tut mir leid, aber da gehen so die Leute zu uns ins Kino, die mit dem fucking Anzug ins Kino gehen am Sonntagabend.
Ja, check.
Und die da, das sind so Männer, die ihre Ehefrauen ins Kino schleifen und sie dann auch beeindrucken wollen, was sie jetzt für einen intellektuellen Film ausgesucht haben. Und dann muss ich auch sagen, ich mag Wolfgang M. Schmidt eigentlich, aber ich kann mir schon richtig vorstellen, wie ich mir diese YouTube-Review angucke und er mir da zu pretentious ist. Und dann halt, weil er ist ja auch ein super gebildeter Mann, das ist ja nicht falsch zu verstehen, er ist halt einfach schlau. Und ich sag ja auch einfach ganz ehrlich, ich bin nicht so gebildet.
Mhm.
Und dann sage ich mir, aber ich meine, es gibt mehr Menschen wie mich als wie ihn.
Ja,
und dann denke ich mir so, was wollen wir mit dem Film? Was wollen wir damit? So, wir gehen da rein, gucken uns das an und sind danach so, ja.
Ich weiß nicht, ob der in Italien einfach besser funktioniert.
Das kann natürlich sein. Ich meine,
schwierig zu sagen.
Dieser ganze Lokalkram, das fand ich ja noch am besten. Also die ganze Neapel-Sache, das hat mich schon ein bisschen gecatcht, weil ich mag, also ich bin ein großer Fan von mich irgendwie darüber bilden, so wo man, also andere Kulturen, andere Länder, einfach, ich hab mal Urlaub in Neapel gemacht, also allein deshalb will ich ja wissen, was geht da ab.
Mhm.
So, das ist ja logisch. Oder ich interessiere mich für Sprache, ich interessiere mich für History, für Architektur, das ist ja alles geil. Aber das in so einem Gewand, wo ich mir denke, diesen Film genießt man halt am Ende, das ist ja meine These, nur dann, wenn man so ein richtig krasser Unisnob ist, dann ist es für mich einfach Kacke.
Ja, so. Ja, leider.
Und deswegen kommt der Film jetzt hier in meiner mündlichen Review, glaube ich, sogar noch viel schlechter weg als in meiner Letterboxd.
Was hast du denn gegeben?
Ich habe ihm 3 Sterne gegeben. Also
ja,
64 von 100.
Ja.
Aber ich meine.
Da habe ich ja richtig argumentiert.
Ja, einfacher Punkt.
Noch drin ist.
Genau, eine 6 ist noch drin, aber der einfachste Punkt ist ja auch, ich habe den jetzt gesehen, es war ästhetisch pleasing.
Ich würde den nicht nochmal schauen.
Ich würde den auf keinen Fall nochmal schauen.
Weil ich auch immer weiß, der zieht sich.
Ja, und wollen wir noch kurz über diese ironische Sache reden, was man ja öfter hat bei Filmen, dass Filme anscheinend auf irgendwas aufmerksam machen wollen, aber es dann ja selber mitmachen. Also der Hauptcharakter, Parthenope.
Ja.
Wir haben es mit einer ultra normattraktiven Person zu tun, die also eine natürlich in ihren Bann ziehen kann. Und dann wird so viel über diese Disrupting Beauty und Pretty Privilege geredet und wie unterschätzt sie wird. Und gleichzeitig zeigt doch der Film sie auch so oft in Szenen, wo ich mir denke, ja, aber das ist doch jetzt gerade einfach ja, nur
Szenen,
Male Gaze Pleasing, was
zeigen,
ihr da macht.
Wo man es nicht zeigen müsste.
Also das habe ich dann halt auch einfach, bin ich dann einfach zu doof? Ich weiß es nicht. Also es sind einfach so viele Szenen in diesem Film, wo ich jetzt auch ehrlich sagen muss, fand ich ultra hot. Ja. Aber das ist ja genau das, damit will ich doch, das ist doch nicht das, was jetzt hier den Film ausmachen soll, dass ich als männliche Person, die auch auf Frauen steht, dann natürlich irgendwie gepleased ist, weil diese Person wunderschön ist und ich meine, gibt Schlimmeres, als sich das dann anzuschauen, wie die da in einem perfekten neapolitanischen Balkon steht und irgendwie lasziv mit jemandem redet, kann ich mir 5 Minuten angucken, muss aber auch nicht sein. Und dann will mir der Film irgendwie verkaufen, ja, sie, also hier geht's ja gerade jetzt um Pretty Privilege, aber halt auch, dass sie drunter leidet und bla bla bla. Und ich so, ja, dann inszenier sie doch aber auch nicht alle 5 Minuten in so einem aufreizenden Rahmen.
Finde ich auch.
Und ich weiß auch nicht, was ihre Direction war, weil ich fand ihr Schauspiel eigentlich gut. Und da würde ich sogar eher den Regisseur kritisieren, weil ich glaube, dass ihr das so gesagt wurde. Findest du nicht auch, dass sie in eigentlich jeder Szene, in der sie mit einer anderen Person, speziell mit einem Mann, eigentlich hat sie auch nur mit Männern interagiert, immer diesen subtilen Sexual Drive reingebracht, dass du immer dachtest, oh, jetzt schlafen sie gleich miteinander.
Ja, es ist aber auch ein bisschen, also es ist ja auch ein paar Mal dann in die Richtung auch gegangen.
Genau, aber dann
ich
auch
glaube, oft aber, nicht. Ja, ich glaube schon, dass das mit Absicht war,
ja. Die Entscheidung habe ich auch nicht ganz verstanden.
Kann ich
nicht. Weil ich hätte es geiler gefunden, wenn man öfter diesen Punkt gemacht hätte, dass sie doch abblitzen lässt.
Ich habe nur einmal, in dem Film wird gesagt, du hast die Liebe in deinen Augen verloren.
Ja.
Und da hat sie ihr Schauspiel geändert und das fand ich sehr stark. Also man hat schon gemerkt, dass sich was verändert hat über den Film.
Ja.
Aber ja, ich weiß nicht ganz. Ich muss dir gleich noch eine Sache sagen, die kann ich aber nicht hier sagen, sonst spoilern wir so sehr.
Ja, okay.
Aber das ist in Ordnung.
Ja, ich hoffe, dass übrigens unsere eine Hörerin, die uns auf Instagram geschrieben hat, dass wir über Parthenope sprechen sollen, weil es für sie der größte What-the-fuck-Moment
ist. Ja, sie soll uns mal sagen, was der What-the-fuck-Moment war.
Also ich habe
die Nachricht nochmal gelesen, sie hat nicht geschrieben, was der What-the-fuck-Moment
war. Nee, hat sie nicht, aber wir wissen ja, welchen Moment sie meint.
Ja, ich hoffe mal, dass
aber das ist. Aber ja. Ich würde jetzt mal, also was heißt What-the-fuck, ja, war ein bisschen out of the blue, aber ja, kannst du uns gerne nochmal erörtern und auch wie dir der Film denn jetzt letztendlich gefallen hat. Ich habe auf jeden Fall von unserer Community ähnliche Reactions gelesen, dass es bewegt sich sehr viel im 3-Sterne-Rahmen.
Ja.
Somit für euch Fazit, der ist wunderschön anzusehen und für mich hört es genau da auf. Und was?
Ich würde aber auch sagen, wenn dann im Kino.
Genau, wenn dann im Kino, auf dem Laptop macht es gar keinen Sinn. Und ja, na gut, ich habe natürlich noch ein bisschen provokant geschrieben am Ende für alle Leute, meine letzten 2 Sätze der Review sind, wer richtig gern altklug rumphilosophiert und sich dabei perfekte Körper anschauen will, go for it. Alles in allem kann man das auf jeden Fall mal machen, weil bildsprachlich und generell optisch einfach stark.
Ja, das
so, wer da Bock drauf hat, macht. Wer mal beim nächsten Date irgendwie beeindrucken will, wie viel Ahnung er von italienischer Kultur und Philosophie hat, dann geht da rein. Ansonsten muss das man auch nicht. Ja. Können wir sich ein paar Trailer angucken, ein paar Gemälde, einfach Stills, einfach Poster von dem Film ins Zimmer hängen und das bewundern.
Ja, stimmt. Ja,
die neapolitanischen Shots. Das ist Parthenope, Leute. Haben wir noch was zu sagen?
Wir haben noch einen Ausblick und zwar am Samstag startet der letzte Mission Impossible.
Ach, jetzt schon am Samstag?
Habt ihr noch ein bisschen Zeit, die anderen nachzuholen?
Ja.
Und das würde ich euch auch ehrlich gesagt ganz arg ans Herz legen, weil Mission Impossible macht ein bisschen so eine Reverse Fast and Furious, nenne ich es oft. Die werden besser. Also der erste ist sehr gut und es gibt auch in den ersten paar Teilen richtig gute Filme und die werden aber wirklich immer besser. Also es sind actually gute Actionfilme. Und es lohnt sich, die nachzuholen, vor allem für den letzten Teil.
So viel soll gesagt sein.
Ich weiß nicht genau, was passiert, aber es geht wohl in die Richtung, dass die anderen Filme da eine große Rolle spielen.
Ja.
Und dann haben wir am 29. Am Vatertag startet der phönizische Meisterstreich, The Phoenician Scheme von Wes Anderson.
Hype.
Und in der letzten Maiwoche startet auch bei uns im Abenteuer-Kinderkino, was nur 3 Euro pro Person kostet, Paddington 1.
Ach was?
Ja.
Warum das denn?
Weil er ein klassischer Kinderfilm ist.
Krass.
Bei uns laufen ja immer die kleineren Kinderfilme, die nicht, also die älteren. Jetzt gerade lief, glaube ich, Michel in der Suppenschüssel, auch mega geil. Und Kleine Rabe Socke.
Und übrigens auch öfter mal Patterson und Findus.
Ja, gibt es bestimmt auch sogar sehr oft, mehrmals im Jahr. Und jetzt kommt Paddington und wenn wir Glück haben, kommt ja bald Paddington 2 nochmal. Dann organisiere ich noch eine Omu.
Boah, ey, dann alle rein da.
Ja. Machen wir voll den
Laden. Für 3 Euro.
Ja. Genau, ich glaube sonst aussichtsmäßig, weiß ich nicht, ob
das
noch
sind, irgendwas. Das sind die wichtigen gewesen auf jeden Fall.
Genau, ich kann euch noch einen ganz kurzen Kurzfilm auf YouTube ans Herz legen. Der heißt, einen Moment, Groundhog Day of a Black Man.
Aha.
Groundhog Day for a Black Man. Da geht es um einen Mann, der schwarz ist und jeden Tag auf dem Weg zur Arbeit morgens von der Polizei erschossen wird. Mhm. Egal, was er macht. Das heißt, jeden Tag ist dann so,
ach was,
krass, Hände hoch, ja. Er macht die Hände hoch, wird erschossen. Er macht die Hände aus dem Fenster, wird erschossen und so weiter. Und es hat eine sehr interessante Art von Racial Profiling, Police Brutality und Rassismus. Und hat einen guten Twist am Ende. Also den würde ich euch sehr ans Herz legen. Gut inszeniert. Der geht auch nur so ein paar Minuten, keine Ahnung, 4, 5 Minuten. Kann man sich mal kurz auf YouTube angucken. Sehr, sehr guter Film.
Groundhog Day for a Black Man.
Genau.
Okay.
Gut, das wäre es von mir, glaube ich.
Danke für diesen informativen letzten Block. Du machst es immer wie so ein toller Anchorman.
Organisatorisch.
Ja, wirklich. Du bist einfach, du bist ein richtiger Macher.
So wie am Anfang jeder Seminarsitzung. Erstmal organisatorisches.
Erstmal kurz.
Wer hatten sich schon für die Exkursion
angemeldet? Ja, oder am Ende von der Stunde, wenn alle schon so auf heißen
Kohlen sind. Oh, ich hasse das, Junge. Es ist schon so 45, weißt du, du willst schon in die Mensa.
Dann müssen wir jetzt noch organisatorisch klären. Dann
so um 48 so, nächste Sitzung geht's dann. Alter, mach zu das Ding.
Ja.
Junge, und ab und hopp.
Jetzt wollten wir ja noch kurz klären, wie wir es an unserem Sommerfest dann machen. Wer bringt die Blechkuchen mit?
Schlimm.
Ja. Ja.
Naja. Damit entlassen wir euch, glaube ich, in die warmen Tage.
Ja.
Und dann hören wir uns wieder an diesem
Ort. Ab jetzt übrigens immer zweiwöchig.
An jetzt zweiwöchig.
Dass ihr auch Bescheid wisst.
Ja. Aber die 2 Wochen gehen, glaube ich, im Sommer schnell rum.
So, und dafür nicht minder schön unsere Episode.
So ist es. Nicht minder ist auch eine sehr
schöne Nicht minder ist ganz toll. Ja. Seltener, aber nicht minder schön.
Ja.
Freunde und Freundinnen, dicker Kuss, geht raus.
Wir sehen uns in real life.
Bleibt uns verbunden, kommt ins Kino, genießt die Sonne, passt auf euch auf, seid freundlich zueinander. Und damit
bis bald
im Kino.